Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst und der Lebensweisheiten. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir treffen uns heute nämlich, um die bereits 6. Folge aufzunehmen, eben zu Lebensweisheiten, ja, zu Aussagen, Sprüchen, die man so findet, bis hin zu Kalenderweisheiten, wo wir das Gefühl haben, ja, das macht Sinn, was wir da lesen. Danach könnte ich mich richten und gleichzeitig eben unsere These, dass das sehr stark auch zurückgeht auf die Weisheiten, die es schon vor vielen tausend oder vor 2.000-3.000 Jahren von den antiken Philosophen erfunden wurden letztlich. Und dann eben immer weiter durch stille Post, immer weiter ins allgemeine Gedankengut eingesickert sind. Und ich war neulich in einem Fahrradgeschäft, musste ein paar Teile kaufen für mein Reisefahrrad und habe da ein wirklich meiner Meinung nach super cooles T-Shirt gefunden, was da hing, passend für ein Fahrradgeschäft. Und auf diesem T-Shirt stand der Sinnspruch: Gegenwind formt den Charakter. Da musste ich natürlich auch an dich denken, Albert, und habe mich gefragt, was hält der Dr. Kitzler wohl von diesem Ausspruch? Ist das tatsächlich so, dass wir, wenn uns der Gegenwind, bildlich gesprochen, wenn ich auf dem Fahrrad nonstop Gegenwind habe, formt das meinen Charakter, mein Durchhaltevermögen, eben auch meine innere Ausrichtung, weil ich mich darauf einstelle, trotzdem kontinuierlich in die Pedale zu treten? Oder aber redet man sich da nur was schön und eigentlich macht es doch viel mehr Spaß, mit Rückenwindfahrrad zu fahren?
Ja, also ob man das kontinuierlich machen sollte, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber es erinnert mich an ein philosophisches Seminar, das ich im letzten Jahr gehalten habe, auf Sylt. Übrigens jetzt demnächst fahre ich da wieder hin in ein paar Tagen. Und da habe ich mir dann am letzten Tag, der ein bisschen frei war, oder am zusätzlichen Tag, den ich mir da gegönnt habe auf Sylt, habe mir ein Fahrrad geliehen und dann tatsächlich ging da ein steifer Wind. Und ich bin gar nicht erst zu meinem Ziel gekommen, weil irgendwann verließen mich die Kräfte. Aber ich habe es doch weit getrieben. Da würde ich sagen, das war nicht der Charakter, sondern meine Muskeln haben sich gestärkt und es war sehr, sehr angenehm dann auf der Rückfahrt. Also wenn das im Fahrradgeschäft hängt, dann sollte da stehen, also formt Charakter und Beinmuskulatur oder stärkt die Beinmuskulatur da. Aber die Wahrheit ist in beiden gegeben und das ist ja dann Gegenwind metaphorisch gemeint, wenn im Hinblick auf den Charakter, dass wir an Herausforderungen, an Aufgaben, an Schwierigkeiten, an Widerstand wachsen. Das ist das Prinzip. Wir brauchen das eigentlich. Selbstwirksamkeitserfahrung heißt eigentlich, dass wir uns an der Welt reiben, dass wir sie als eine Aufgabe betrachten, dass wir gestalten, eine Materie, wie der Künstler den Stein, der erstmal ein roher Klotz ist und daraus eine schöne Form macht. Der ist erstmal widerständig und in der Überwindung des Widerstandes, da erleben wir uns selbst, finden uns selbst und vergewissern wir, dass wir da sind und dass wir etwas schaffen können. Und das ist Selbstwirksamkeitserfahrung als eine wichtige Säule eines glücklichen, gelingenden Lebens. Und Leben ist Wachstum. Und wie wächst der Muskel, indem ich ihn bewege, trainiere? Und wie wächst der Geist, indem ich ihn vor Herausforderungen stelle? Da fällt mir ein Spruch des chinesischen Philosophen Lü Buwei: Türangeln, die nicht bewegt werden, rosten ein. Und so ist es auch mit dem Geist, sagt er. Also diese Bewegung ist für den Körper gut und sie ist immer eine Überwindung, ja, der ganz starken Tendenz in jedem Menschen zu Trägheit, zum Ruhen, zur Bequemlichkeit. Man muss sich immer aufraffen dazu, Sport zu treiben oder sich eine geistige Arbeit vorzunehmen. Aber es endet immer mit einem schönen Gefühl der Erfüllung oder der Selbstwahrnehmung und ich habe es geschafft.
Ja, aber das ist ja eben genau die Frage, weil nicht jeder kommt ja, so wie du ja auch nicht zum Ziel gekommen bist auf Sylt, ne, kann man an solchen Gegenwind oder an diesen Widerständen ja auch zerbrechen. Also und vielleicht kann man ja auch sagen, da wird so ein bisschen Leid idealisiert. Also es ist zumindest eine Gefahr. Es kann ja auch alles mal ganz leicht gehen. Das ist ja, ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an im Leben, in welcher Phase ich gerade bin. Manchmal kommen so 2-3 Jahre Gegenwind und da muss ich dann auch durch, aber natürlich kann ich da, und da wachse ich sicherlich auch dran, aber irgendwann sollte der Gegenwind auch mal abreißen und im besten Fall dann sogar in den Rückenwind umschwingen.
Ja, da bin ich dir ja schon ins Wort gefallen beim ersten Kommentar, dass man da ständig in den Pedalen, davon ist ja da gar nicht, so lese ich das gar nicht, das finde ich da auch gar nicht, sondern ich lese das so ab und zu gegen Wind und Herausforderung formt den Charakter, dass man da ständig sich abarbeitet und nicht die Leichtigkeit des Seins genießt, manchmal auch die Bequemlichkeit, manchmal auch das Nichtstun. Also das halte ich für einen Ausgleich für sehr wichtig. Aber ab und zu so eine Herausforderung. Also wir brauchen Anstrengung und wir brauchen Schlaf und Ruhe. Wir brauchen also Systole und Diastole, Ausdehnung und Zusammenziehung. Vita activa und contemplativa, die gehören zueinander. So lese ich das erst einmal. Das ist nur gesagt, dass er ab und zu oder das überhaupt am Widerstand wachsen wir oder formt sich der Charakter nicht an, wenn alles so gut geht. Und das ist eine Wahrheit. Heißt aber nicht, dass wir jetzt ständig den Widerstand suchen sollen, den Gegenwind und nicht auch mal mit dem Wind fahren sollten. Das lese ich darin gar nicht, sondern nur, dass uns der Sport dafür sorgt, dass die Knochen und Leib beieinander bleiben und die Muskeln stark bleiben. Dass die geistige Herausforderung, die geistige Übung, Bewegtheit uns davor bewahrt, das ist auch festgestellt worden, etwa Vorteile oder überhaupt in Altersdemenz oder Alterskrankheiten hineinzugeraten. Deshalb habe ich ja vor ein paar Jahren mit Altgriechisch angefangen, was sehr schwierig ist, weil ich denke, du brauchst eine kleine Übung, mal abgesehen von deinen sonstigen geistigen Tätigkeiten, weil du auf das Alter zu mit strammem Schritt zuläufst. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Vorsorge. Aber überhaupt, der Mensch will sich bewähren, er will wirken, er braucht Herausforderungen. Ich glaube, nur in der Herausforderung und der Bewältigung findet er Erfüllung und Selbstgenuss und Befriedigung. Aber ich höre das nicht rein, dass man sich da immer bis zur Erschöpfung prüfen muss oder ständig oder übermäßig.
So sehe ich es auch nicht, aber es gibt einfach Phasen im Leben meiner Meinung nach, wo der Widerstand und so dieser Gegenwind halt jetzt mal länger anhält und wo man so auch so ein bisschen über die Kraft hinaus muss. Und auch darauf muss man sich im Leben ja einstellen und nicht durch jeden Gegenwind kommt man durch, sondern manchmal muss man dann halt auch sagen, okay, ich sehe es ein, geht heute nicht mehr.
Ja, also da muss von Philosophie her kommt ja ein Korrektiv dazu und das ist sehr wichtig und das ist der Weg ist das Ziel. Jetzt nicht den Widerstand zu bewältigen, nicht die Aufgabe perfekt zu lösen, nicht die Herausforderung auch zu bestehen. Auf das Ergebnis kommt es nicht an, sondern auf das Reiben, auf diese Anstrengung dabei. Von daher ist es auch nicht schlimm für den Philosophen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn er etwas nicht dann erreicht, was er sich vorgenommen hat, wenn er es nur versucht hat und wenn er nur sein Bestes gegeben hat. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, ganz stoisch, denn das Tun ist der Genuss, nicht das Erreichen. Das Sein ist das Wesentliche, nicht das Haben. Das erreicht haben. Und wenn man das anders sieht, dann kommt man in die Probleme, die du genannt hast, in die Überforderung oder in die Frustration, in die Enttäuschung, es nicht geschafft zu haben. So sehe ich das gar nicht, sondern ich sehe nur, wenn ich etwas tue, wenn ich mir eine Aufgabe stelle, eine Herausforderung annehme, sehe ich erstmal nur ein gutes Training. Und du kennst ja meinen Grundsatz, erreiche ich es, freue ich mich, erreiche ich es nicht, freue ich mich auch. Also auf das Erreichen kommt es mir dabei gar nicht so an. Wenn das dazu kommt, ist das nochmal ein bisschen schöner. Aber es muss nicht dazu kommen, sondern die Tätigkeit als solche ist schon das Tolle. Deshalb war ich überhaupt gar nicht traurig, dass ich da jetzt nicht an die Spitze, das ist, glaube ich, da oben heißt es Ellbogen dabei, dass ich da nicht bis zur Spitze hin, hat mich überhaupt nicht betrübt, sondern habe gesehen, ich kam bis zu so einem Punkt, wo ich sage, ach, jetzt bin ich erschöpft. Und das war ein gutes Gefühl. Ich habe toll, was ich da gesehen habe. Noch besser war der Rückweg, da hatte ich nämlich Rückenweh.
Gut, ich denke, das haben wir von allen Seiten beleuchtet. Deswegen würde ich zu einem Zitat oder zu einer Lebensweise drüber gehen, die so ein bisschen anschließt an dieses, wenn ich es erreiche, freue ich mich, wenn ich es nicht erreiche, freue ich mich auch. Denn das Zitat oder die Lebensweisheit heißt, nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt. Und das ist eine Lebensweisheit, die ich gerade im beruflichen Kontext sehr häufig auch selbst gegenüber Unternehmen zum Beispiel als Kommunikationsberater angewendet habe. Es ist ja ganz häufig so, dass Menschen denken, ja, wenn ich da schon mal ein Programm aufgestellt habe, wenn ich schon mal erzähle, ich mache eine Alpenüberquerung, dann sind die Alpen schon halb überquert. Das ist aber eben überhaupt nicht so, sondern ich finde, es ist eigentlich eine gute Lebenseinstellung, wenn man Sachen auch vielleicht erstmal erzählt, wenn sie schon weit gediehen sind oder eben sogar schon auch fertig sind. Also nicht immer über alle, über ungelegte Eier gackern, sondern erstmal Sachen machen und dann erst drüber reden. Das verhindert eben, dass man so als Heißluftdüse durch die Welt geht, die mehr erzählt, als dass sie tut.
Ja, also zwei Dinge, also ich höre da in dem Ausspruch, dass das Handeln, die Realisierung auf jeden Fall viel wichtiger ist als die Planung oder das Wollen. Das Wollen vollendet sich erst im Tun oder wie es in den Weisheitstraditionen der Antike heißt, das Wissen um das gute Leben vollendet sich erst im Vollbringen. Also in der Tat, also von daher ist das andere, es gehört zueinander, denn ich muss erstmal etwas denken, ich muss erstmal einen Plan haben, wohin ich denn will, bevor ich losgehe, das ist schon richtig, aber den Nutzen habe ich nur von der Realisierung, nicht von dem bloßen Wollen. Das ist das eine und das andere kann ich gut nachvollziehen, sage ich mir auch öfters und ich habe es, glaube ich, auch bei Goethe und ein Freund von mir hat das auch zum Grundsatz sich gemacht. Also wenn er sich etwas vornimmt, erzählt das erstmal nicht. Weil er die Erfahrung gemacht hat, dann ist es, das gefährdet eher die Realisierung. Vielleicht, weil man sich schon an der Vorstellung erfreut und dann gar nicht mehr die Knochen in Bewegung setzt. Also das habe ich mir angewöhnt, dann auch über bestimmte ungelegte Eier, bestimmte Dinge. Spreche ich lieber nicht, weil ich hatte auch so instinktiv das Gefühl, das ist eher kontraproduktiv, sondern erst, wenn es gemacht ist. Also, dass man sich da selbst mit behindert, höre ich auch da drin und finde ich auch ein guter Gedanke. Aber sonst nur im Wirksamwerden, also nur in der Handlung selbst, finden wir unser Glück.
Aber könnte man nicht auch sagen, dass das bewusste Reflektieren auch schon Teil der Leistung ist?
Ja, unbedingt. Hängt zusammen. Also Denken und Ausführung und Denken ist aufeinander bezogen und ist gleich wichtig. Also das heißt, gerade in der Philosophie, ich muss ja erstmal wissen, was ich denn tun soll, was denn so schön ist oder warum es denn so schön ist. Deshalb, das Denken ist auf das Handeln bezogen, wie ich zu leben habe. Das ist genauso wichtig wie dann die Ausführung. Sonst habe ich auch keinen Kompass, keine Orientierung. Die muss ich natürlich erst sammeln. Aber man muss aufpassen, dass es nicht dabei bleibt. Viele Menschen denken, sie hätten es schon getan, wenn sie es gedacht haben oder wenn sie es vorgenommen haben. Und die Umsetzung ist nochmal ein harter Brocken und um die geht es in der praktischen Philosophie insbesondere. Von daher ist der Fokus in manchen Philosophien, das finde ich auch so gut in der Antike, liegt der Fokus eher bei der Ausführung, bei der Umsetzung, bei der Übung als bei der Erkenntnis. Also da wird die Erkenntnis eher als das leichtere Problem angesehen, als das wirkliche Tun.
Dann eine weitere Lebensweisheit, die so aus dem, ja schon auch eher aus dem geschäftlichen Umfeld kommt, die ich meistens auch beherzige. Andererseits habe ich jetzt bei dir gelernt, also erstmal, dass dem Philosophen erstmal nichts peinlich ist und er auch keine Geheimnisse hat. Glaube ich, der Weise hat keine Geheimnisse, ist, glaube ich, ein...
Ja, Konfuzius hat es einmal gesagt zu seinen Schülern, ihr könnt alles von mir sehen und ich habe keine Geheimnisse.
Und jetzt dann der Kontrast dazu von dieser Lebensweise, die ich gerne mit dir besprechen würde, die heißt, wer allzu offen ist, ist nicht ganz dicht. Könnte ja man sagen, ist Konfuzius nicht ganz dicht?
Ja, das kann man auch anders verstehen. Ich verstehe es erstmal so, wer allzu offen ist und allzu flexibel ist, wer das mal ausprobiert und das, man muss aufpassen, dass man sich in dieser Offenheit, wenn die zu groß ist, in der Zerstreuung verliert. Also, dass man sich verzettelt, dass man sich entfremdet, indem man alles ausprobiert. Sondern man sollte bei dem... Ich halte Offenheit für ein wichtiges Attribut zum Wachsen. Aber es sollte geleitet werden von der großen Bahn, die mir mein Charakter und meine grundsätzlichen Prinzipien mir vorgeben. Ich sollte mir gleichzeitig mir selbst treu bleiben und ein Spielbein haben.
Das finde ich jetzt interessant, weil du deutest jetzt Offenheit so als eine Haltung gegenüber der Welt. Ne? Kann man ja auch. Also ja, so kann genau, man dieses Zitat auch oder diese Lebensweisheit auch lesen. Ich habe es jetzt in der Kommunikation, also so dieses, ich bin für andere offen wie ein Buch. In mir kann man lesen wie in einem Buch und man kann mich spielen wie eine Kinderflöte. Das ist eben genau dieses Thema, der trägt das Herz auf der Zunge, erzählt alles. Und da muss man eben auch aufpassen, dass man da nicht als nicht ganz dicht rüberkommt. Aber beides hat natürlich, auf beides, finde ich, kann man diese Lebensweise ja so ein bisschen anwenden. Ja. Ne? Also man sollte schauen, sich nicht zu verzetteln und nicht für alles offen zu sein. Und umgekehrt, man sollte auch, ja, das ist jetzt eben die Frage, da hat sich meine Konfuzius-Frage drauf bezogen, wie viele Geheimnisse sollte mein Leben noch haben?
Also ich finde es toll, wenn du so mit dir im Reinen bist, dass du keine Angst hast, wenn einer dich so sieht, wie du bist. Und umgekehrt heißt das auch, von mir kann einer alles erfahren oder ich spreche auch gerne aus meiner Seele. Es ist ja gut, wenn Seele zu Seele sprechen. Also wenn man da nicht im Oberflächlichen sich verliert und mal etwas tiefer geht und dann auch mal offen bekennt, ja, das mache ich so, mache ich vielleicht nicht gut und bin ich aber. Und man sollte in keinem Moment Angst haben, sich selbst so zu zeigen, wie man ist, sein Denken auszusprechen, so wie man es denkt. Das finde ich eine Stimmigkeit mit sich selbst, ein ganz großes Ideal. Davon hat schon Zenon, der Begründer der Stoa, gesprochen. Homo logomenos zen, also mit sich in Übereinstimmung leben und das auch dazu auch stehen und sich zu bekennen und zu sagen, das bin ich eben, hier steht ein Mensch, so bin ich eben. Kannst mich verurteilen, wenn du willst, aber ich, das bin ich. Andererseits aber, und das ist der Punkt, den du wohl meinst, also wenn man mit seinen Gefühlen hausieren geht, dieser Begriff hat sich bei mir immer eingeprägt, da wird man vielleicht nicht ganz dicht, also das ist dann zu viel. Also man soll jetzt sich jetzt auch nicht überall aufdrängen oder nicht immer ständig aus seinen tiefsten Seelengruben sprechen, wenn es die Situation nicht hergibt, wenn es das Gespräch nicht diese Tiefe erreicht, dass die Kommunikation auch so gewollt ist auf der Ebene, dann ist man da fehl am Platze, wenn man da jetzt von seinen tiefsten Geheimnissen spricht. Damit rumlaufen und immer so vorne ab so seine Befindlichkeiten zeigen oder vor sich hinstellen und so, das ist so ein bisschen ein seelisch-geistiger Exhibitionismus, der zwanghaft wirkt, der auch nicht gut ist, der auch irgendwie die Konvention verletzt. In manchen Stellen ist es überhaupt nicht angewandt, dass ich jetzt von meinen tiefsten persönlichen Gefühlen spreche. Das würde eher die Kommunikation oder die Situation stören oder wird als störend empfunden. Also da muss man mit Feingefühl rangehen. Auch hier wieder mit Maß und Mitteln. Offenheit ist gut. Aber also mit seinen Gefühlen hausieren gehen oder sich darin spiegeln oder sich damit gut tun, das ist das überschreitet dann eine Grenze, die nicht mehr für einen selbst und für den anderen und für die ganze Situation nicht gut.
Es nimmt ihm auch ja manchmal so ein bisschen das Geheimnisvolle oder die Sensation. Also gibt ja auch den Spruch, mach dich rar, bist ein Star. Und das geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Ne? Wenn einer da wirklich alles ausbreitet, dann wird es schnell so inflationär vielleicht auch.
Ja, da klingt so ein bisschen an, als wenn ich da diese Bewunderung oder irgendwas von den anderen möchte. Der Weise möchte gar nichts von den anderen, der erwartet auch nichts, der muss auch nicht da mit dem Geheimnis rumlaufen, damit er attraktiv wirkt, weil er überhaupt gar nicht attraktiv wirken möchte. Er möchte einfach selbst sein und als solcher anerkannt und wertgeschätzt werden, aber er tut es für sich selbst und er tut es nicht um die Anerkennung. Da bin ich ja abhängig von der Anerkennung der anderen. Das Ziel der Weisen war eigentlich, möglichst unabhängig zu sein, sich so zu geben zu können in jedem Moment, wie man ist, unabhängig davon, ob das jetzt nun wertgeschätzt, wahrgenommen wird oder gar gelobt wird. Von diesem Lob sollte man sich, wenn es geht, irgendwie unabhängig machen. Die Wertschätzung als solche, das Miteinander und das gesehen werden, auf das kann keiner verzichten, aber das kommt eher noch und kommt viel wahrhaftiger und trifft auch eher dein Selbst, desto weniger man es verlangt oder desto weniger man es deshalb tut. Das ist wie mit allen Dingen zum Glück. Liebe und auch so diese Wertschätzung, die kriegt man nicht im direkten Zugriff. Wir brauchen sie, das alles, aber sie kommt am besten, wenn du sie gar nicht willst oder intendierst, dann wird es immer krumm. Also das So verstehe ich den Spruch. Also da gibt es natürlich eine Grenze und die muss man respektieren und Dinge für sich zu behalten, die den anderen nicht interessieren oder die auch gar nicht, das finde ich schon wichtig. Aber man sollte eben trotzdem gleichzeitig in allem aufrichtig sein und vor allen Dingen die Fähigkeit haben, sich zu geben und zu zeigen dem Gegenüber, gerade in einem tieferen Gespräch. Und man sollte vielleicht versuchen, jedes Gespräch eine gewisse Tiefe zu geben. Also, oder mindestens eine Wahrheit und Authentizität. Und das heißt, ich zeige meine Seele, zeige dich, so wie du bist, zeige dich, so wie du denkst. Das finde ich ganz wichtig, weil nur das Brücken baut und nicht die Maske. Die baut auch Brücken, vielleicht für gute Geschäftskontakte, wie auch immer. Aber das sind so Brücken, die auf Sand gebaut sind. Oder das sind nicht die wahrhaft Nährenden und Guttunenden, wie zwischenmenschlichen Beziehungen, von denen wir leben, richtig tief. Sondern das ist irgendeine Art von Geschäftsbeziehung, wie auch immer. Also um diese Tiefe zu erreichen, musst du dich selbst und musst du ein bisschen deine Seele zeigen. Ich sprach früher schon, als ich anfing mit den Seminaren, dachte ich immer, die Seminare sollen Orte sein, wo sich Seele und Seele berühren. Also wo in einem tiefen Gespräch man wirklich den anderen auch erfährt und wahrnimmt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und überhaupt, ich denke, unser Leben lebt von diesen nährenden, spiegelnden, mitschwingenden Resonanzachsen im zwischenmenschlichen Bereich. Ganz wesentlich. Wer die nicht hat, der tut mir leid, der ist wirklich arm dran. Jedenfalls wird er kein glückliches Leben führen.
Und jeder hat es ja auch in der Hand, sich da so weit zu öffnen. Und ja,
mit Feingefühl muss man da rangehen, wie überhaupt. Man muss sich immer gucken, wer ist, sitzt denn da vor mir? Was will der denn hören? Wenn der das nicht hören will, dann sage ich davon auch nichts. Mhm. Ne? Oder komme ich, man kriegt das doch so ein Gespür. Man baut ja auch nicht zu jedem Brücken auf, sondern da sitzt einer vor mir, der es verdient oder der auch das möchte, der das auch wertschätzt, eine gewisse Tiefe, der auch damit antwortet. Oder einer, der mit mir sich über das Wetter unterhalten will.
Ja, oder der Verkäufer oder die Verkäuferin bei Aldi an der Kasse, der vielleicht jetzt auch nicht unbedingt darauf gewartet hat, mit mir Brücken aufzubauen.
So ist es.
Gut, wechseln wir rüber zu Hermann Hesse. Von dem habe ich nämlich zumindest einen adaptierten Sinnspruch mitgebracht, der ist auch relativ bekannt ist, aber den ich gerne mal von dir auseinandernehmen lassen würde. Jedes Ende sei ein glücklicher Neubeginn. Ist das denn so? Ist denn jedes Ende wirklich ein Anfang? Oder ist es nicht auch manchmal einfach nur ein Verlust, der da so ein Ende bedeutet?
Allem Anfang wohnt ein Zauber inne, hat er ja auch gesagt. Ja, wie man das betrachtet, ob es so Ende, ich denke, jedes Ende, solange ich noch lebe, ist auch ein Anfang. Ein Anfang eben von einem neuen Lebensabschnitt, der das, was geendet hat, nicht mehr in sich trägt. Und von daher verstehe ich das so, dass hier drin drückt sich aus ein Lebensprinzip. Lebensprinzip ist Veränderung. Seneca sagte einmal, wir sterben jeden Tag oder jeder Moment ist im nächsten Moment schon Vergangenheit und wir lassen da etwas los.
Ist ja auch Buddha oder Heraklit, die beide ja auch sagen, alles fließt oder nichts bleibt, alles fließt und so.
Richtig. Und das ist ein Lebensprinzip. Lebendigkeit bedeutet wachsen, bedeutet eine neue Gestalt annehmen, bedeutet ständige Veränderung. Neuroplastizität in so einem Kopf ist auch alles wachsen und loslassen. Und das steckt da, finde ich, auch drin gut. Das ist ein Aufruf auch, erlerne die Kunst des Loslassen. Sei nicht betrübt über das Ende, sondern freue dich, dass damit etwas Neues beginnt, auf jeden Fall. Solange man noch lebt, ist eben das, was beginnt, mindestens, dass das, was geendet hat, nicht mehr da ist. Also ganz konkret, man verliert vielleicht einen guten Menschen oder einen Partner, man trennt sich und so. Das ist ein trauriger Moment, aber man sollte sich bewusst sein, ja, das ist auch eine neue Lebensphase, die jetzt beginnt, mit neuen Chancen, mit neuen Möglichkeiten und immer das Positive sehen und dann sagen, das ist ein Lebensabschnitt, der ist hier geendet. Das ist jetzt, die Zeit ist darüber gewachsen und diese Wachheit dafür und diese Bereitschaft, immer wie auch das Ende zu akzeptieren und zu sagen, jetzt beginnt was Neues, ich finde ich eine sehr wichtige Eigenschaft. Und in jedem Ende eine Chance zu sehen, ein Neubeginn, in jedem Verlust auch um eine Bereicherung zu sehen. Ich muss mich jetzt darin üben, loszulassen. Also ich denke, daran hat Hesse gedacht. War ja Hesse ja teilweise auch depressiv und hatte mit Ende bestimmt in bestimmten Lebenssituationen seine Schwierigkeiten oder seine dass er da etwas nicht erreicht oder nicht bekommt. Ich kenne seine Biografie jetzt nicht so gut. Ich muss sagen, Hesse war derjenige, der mir die Augen für die Literatur geöffnet hat. Ich weiß noch, wie ich nach der Schule im Stadtgarten von Moers gelesen habe und diese alten Schinken. Ich habe dann auch noch diese alte Schrift dann gelesen, die ganzen Hesse mir ein. Das war der erste Autor, den ich so gut wie alles gelesen habe. Und er hat mich sehr berührt. So ein bisschen Romantik steckt dann auch bis heute in mir drin. Also von daher schätze ich ihn sehr. Aber diese Romantik kommt ja auch aus seiner Melancholie, die, glaube ich, in vielen seinen Schriften und in seinem Wesen auch so drüber liegt. Und der hat immer etwas mit Verlust zu tun oder mit Sehnsucht nach Heimat, andererseits auch, aber auch mit Loslassen, mit Verlust, mit das Ende von etwas.
Jetzt in dieser speziellen Ausprägung heißt es ja, dass ein Ende ein glücklicher Neubeginn sei oder sein sollte. Und ich finde, das ist schon auch ein hoher Anspruch, dass man sogar glücklich dann jetzt weiterzieht und sagt, das lasse ich hinter mir und wie Hans im Glück, jetzt schauen wir mal, was mir da als nächstes vor die Füße fällt.
Ja, ich verstehe das so, dass das dann ein Aufruf ist, das so zu sehen.
Genau.
Dass es nicht von selbst so ist, sondern konzentriere dich darauf, dass das Ende auch die Chance oder der Beginn von etwas Neuem ist. Und empfange das Neue mit offenen Armen. Sehe da positiv drauf. Und nicht, man kann entweder sich auf den Verlust konzentrieren, das zieht einen runter. Man kann auf den Neubeginn als etwas Lebendiges, etwas Neuentstandenes, auf eine neue Situation positiv blicken. Aha, jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Und eben die Lebendigkeit als solche ernst nehmen, begreifen, integrieren und offen sein dafür und bereit sein, jetzt auch weiterzugehen, was dem Menschen nicht einfach fällt, weil er so eine Tendenz hat zum Beharren, zur Bequemlichkeit, auch das Gewohnte, wie Goethe sagte, die Gewohnheit ist das Paradies, ja, und jetzt kommt was Neues, oh Gott, dass das auch mehr mit einer geistigen, mentalen, manchmal auch körperlichen Anstrengung verbunden ist, das hält manche Menschen davon ab, positiv auf den Neubeginn positiv zu schauen. Aber ich denke, wer Leben begreift, wer sich zum Leben bekennt, wie Platon sagt, wer dieses Leben wählt, der wählt Vergehen und Werden. Das ist ganz typisch. Der wählt das, dass da immer ein Ende ist und dass da immer etwas Neues besteht. Wie Seneca sagt, jeden Tag. Und dazu soll man sich bekennen, auch wenn man vielleicht manchmal so die Beharrungskräfte spüren und denken, ach, jetzt schon wieder und wieder und wieder. Aber wenn man das mal ganz einstellt, wenn man dieses Wieder nicht hat, dann ist das Leben als solches zu einem Ende gekommen. Und das wollen wir ja möglichst erst spät erleben.
Apropos Ende, Albert, dieser Podcast ist zu Ende, okay. Und sei ein hoffentlich in der nächsten Folge ein glücklicher Neubeginn. Ich danke dir herzlich für deine Interpretation der Lebensweisheiten, hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Danke für eure Zeit und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com